beim Lukas 15. Ich wollte mir immer mal, also ich übe das schon, dass ich irgendwann mal so wie dieser Lukas Podolski-Typ da reden kann, der immer bei 1 live ist. Aber das kriege ich leider nicht hin. Aber es wäre voll cool, wenn ich dann irgendwann Lukas immer aus dem Evangelium nach Lukas Podolski vorlesen könnte. Jedenfalls Lukas 15. Es fängt an mit: Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, nämlich zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Das war skandalös. Also ihr merkt, es wird wahrscheinlich wieder eine Predigt sein, die sich gegen Pharisäer wendet. Ich hoffe, dass nicht so viele Pharisäer da sind, sonst fühle ich einfach nicht persönlich angesprochen. Nico winkt, okay, also Nico fühle ich nicht persönlich angesprochen. Es geht nicht gegen dich, sondern nur gegen deinesgleichen. Und ich möchte dieser Predigt dann auch gleich einen Titel geben, das mache ich sonst nie, aber heute soll die Predigt heißen: Werde bitte kein Pharisäer. Und sie geht um eines der berühmtesten Gleichnisse Jesu überhaupt. Und es ist mir fast peinlich, um darüber zu predigen, weil das so bekannt ist. Und man versucht ja immer, irgendwelche unbekannten Sachen zu predigen und dann irgendwas da aus dem kleinen Propheten, Amos 3 oder so. Aber das liegt mir total auf dem Herzen. Heute schon den ganzen Tag muss ich daran denken, immer wieder an dieses Gleichnis. Ab Vers 11. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm echt scheiße. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschroten gestillt, die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Finger, einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Steckt ihm einen Finger an die Hand. Du, gib mal deinen Finger her. Und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein fröhliches Fest zu feiern. Und dann stelle ich mir so vor, Jesus blickte sich dann wahrscheinlich so um und die Sünder und Zöllner, von denen es da gerade geheißen hat, die waren total begeistert. Und dann fällt der Blick Jesu auf die Pharisäer. Und er sagt, okay, die müssen auch noch in dem Gleichnis erwähnt sein. Und er fährt fort, sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hatte. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte dem Vater, so viele Jahre diene ich dir und nie, niemals, überhaupt nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der Penner hier heimgekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Nutten durchgebracht hat, da hast du das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, das ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Es ist ja bezeichnend, dass eigentlich überall, wo Jesus war, die Leute, die ihn gerne hören wollten und die sich richtig gefreut haben darüber, dass er gekommen ist, das waren immer die Leute, die da als Sünder und Zöllner bezeichnet worden sind. Und das waren immer die Leute, die so am Rande der Gesellschaft gestanden haben, die nicht besonders hoch angesehen waren. Und die haben sich immer total darüber gefreut, Jesus zu sehen. Und es gab immer die anderen Leute, die Pharisäer, mit denen er immer Streit hatte. Und ich stelle mir das so vor, dass es ja, also es war ja möglich, man hätte Jude werden können. Das heißt, also die Leute, die da Sünder waren, die mussten gar keine Sünder sein. Die hätten sich auch ohne weiteres beschneiden lassen können. Die hätten in die Synagogen eintreten können. Und es wäre möglich, dass die Juden geworden wären. Ist auch hin und wieder mal vorgekommen, aber die meisten Leute hatten da schlicht und ergreifend keine Lust zu. Und ich denke, dass es daran gelegen hat, dass es nicht besonders attraktiv war, Jude zu sein. Man war sowieso als Volk unterdrückt. Die Römer waren im Land. Man hatte keine besonderen Möglichkeiten, da seinen eigenen Staat aufzubauen. Und zudem war es auch noch super, super anstrengend, Jude zu sein. Und das werden die Menschen da gemerkt haben. Und sie haben sich wahrscheinlich gedacht, warum sollte ich Jude werden? Und dann muss ich hunderte von Gesetzen einhalten, von denen manche sehr sinnvoll erscheinen, aber manche auch total seltsam sind. Ich meine, auf der einen Seite hast du so Gesetze wie, du sollst nicht morden. Das wird wahrscheinlich jeder einsehen und sagen, okay, das ist echt sinnvoll, das will ich nicht machen. Es ist besser, keine Leute umzubringen. Und auf der anderen Seite gab es dann auch so Gesetze wie, dass du deine Klamotten nicht mit einem Stück anderen Stoff flicken durftest. Dass du also nicht irgendwie ein Stück Seide auf eine Leinenhose bügeln durftest oder dass du kein Lederflicken auf eine Seidenhose tun durftest, das war total verboten, das war also schon eine echte Gesetzesübertretung. Jetzt könnt ihr mal gucken, hinten an euren Hosen, die meisten von euch haben ja Jeans an, dann könnt ihr mal gucken, ob da so ein Lederflicken drauf ist, wo dann der jeweilige Markenname draufsteht. Das wäre also für einen Juden schon zu viel. Das wäre illegal. Ja, und da kann man sich vorstellen, dass die wenigsten Leute dann gesagt haben, wow, cool, dieser Religion möchte ich auch voll gerne angehören. Sondern die meisten haben natürlich gesagt, so nee, das wollen wir nicht, kein Interesse dran. Vielleicht haben sie gewusst, irgendwie, dass es einen Gott gibt, vielleicht haben sie es irgendwie gemerkt oder gespürt, aber auf diese Religion hatten sie überhaupt keine Lust. Und dann kommt so ein Jesus vorbei und er ist zwar Jude, aber er gibt ihnen das Gefühl, dass Gott sie liebt. Und er redet über Gott völlig anders, als die Pharisäer das gemacht haben. Er war keiner, der zuerst gesagt hat, hey, mit dieser Jeans geht das leider irgendwie gar nicht klar. Mach erst irgendwie deinen Lederlappen da hinten ab, dann können wir weiter darüber reden. Sondern es war ganz klar, wie das Jesus die Liebe Gottes rüberbrachte und ihnen vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl gegeben hat, dass es einen Gott gibt, der sie richtig doll liebt. Und diesen Leuten ist eigentlich so der erste Teil des Gleichnisses gewidmet. Und früher war das immer eine meiner Lieblingsstellen. Ist wahrscheinlich bei vielen Leuten so. Also wahrscheinlich war es schon auch das bekannteste Gleichnis. Ich hatte es oft gehört. Aber es war auch irgendwie etwas, wo ich mich selber wiedergefunden habe da drin. Konnte mir gut vorstellen, wie das ist, vor Gott wegzulaufen und da völlig in die Irre zu gehen und nachher an einem Ort rauszukommen, wo man überhaupt niemals hin wollte. Nämlich eigentlich völlig in der Gosse. Und fand das selber sehr, sehr cool, irgendwie, dass es für mich möglich gewesen ist, umzukehren, dass ich zu Gott gehen konnte und dass Gott mich tatsächlich wie in dem Gleichnis aufgenommen hat mit offenen Armen und sich gefreut hat und gesagt, hey, lieber Storch, endlich bist du wieder da, empfange einen Finger an deiner Hand und zieh dir mal Schuhe an. Und es war cool, irgendwie, das war irgendwie das, was mich immer am meisten daran gefreut hat. Und ich habe gar nicht irgendwie darauf geachtet, dass Jesus auch noch so eine Message dabei hatte, die an die Pharisäer gerichtet war. So im Laufe der Jahre hat sich das total geändert. Und ich habe irgendwann, fand ich Predigten langweilig, die über den verlorenen Sohn gehandelt haben. Ich meine, jede dritte evangelistische Predigt handelt davon. Der Prediger erzählt seine Lebensgeschichte und erzählt dann, wie er zurückgekommen ist und dann endlich bei Gott angekommen ist und Gott sich über ihn freut und ihn mit offenen Armen aufnimmt. Und irgendwann hat es mich nicht mehr angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch dann immer weiter geblättert, immer wenn ich bei Lukas 15 angekommen bin, habe ich vielleicht noch die ersten Verse gelesen, aber dann so 11 bis Ende hat mich echt nicht mehr interessiert und wie kein verlorener Sohn mehr für mich. Ich wollte es echt nicht mehr hören. Und irgendwann habe ich eine Predigt gehört, zum ersten Mal über die zwei verlorenen Söhne. Und seitdem finde ich es eigentlich ganz komisch, dass die meisten Bibelübersetzungen immer das Gleichnis vom verlorenen Sohn überschreiben, weil dieser andere Sohn, der ältere Sohn, mindestens genauso verloren war wie der erste Sohn, der weggelaufen ist. Nur, dass der ältere Sohn zwar zu Hause geblieben ist, aber er war trotzdem keiner, der in der Liebe seines Vaters gelebt hat. Und wenn das jetzt, um in dem Gleichnis zu bleiben oder in dem Bild zu bleiben, er war auch niemand, der von der Liebe Gottes gelebt hätte oder der besonders begeistert ein Kind seines Vaters gewesen wäre, sondern er war jemand, der im Hause Gottes gelebt hat, der Gott kannte, wo Gott der Vater war, der alles gemacht hat, wie was sein Vater ihm gesagt hat, und der trotzdem kreuzunglücklich damit war und Gott kein bisschen näher war, als der Sohn, der weggelaufen ist. Und das ist bis heute eigentlich so ein Thema, das mich immer wieder mal beschäftigt. Und eigentlich immer, wenn ich mir jetzt das Gleichnis angucke vom verlorenen Sohn, und dann geht es eigentlich immer um diesen zweiten Sohn. Und ich frage mich, wie kann das sein? Wie ist es möglich, dass jemand Christ ist und mit Gott lebt und einen Vater im Himmel hat, alles tut, was Gott ihm aufträgt, und trotzdem mit dem Herzen überhaupt nicht dabei ist und im Grunde genommen, wenn er ehrlich wäre, ganz ehrlich zugeben muss, ich bin echt unglücklich. Und mir ist das aufgefallen, so über die Jahre hinweg, dass viele Leute anfangen, mit Jesus zu leben und ganz begeistert sind am Anfang und straight mit ihm unterwegs sind und die ersten Wunder erleben und vielleicht freigemacht werden von irgendwas, wo sie vorher drunter gelitten haben. Oder Gott heilt sie von etwas oder bringt sie aus Schulden raus oder räumt ihre Beziehungen auf und macht sie zum glücklicheren Menschen. Und dann so mit der Zeit werden die Leute irgendwie komisch. So am Anfang, wo das Leben noch ziemlich chaotisch ist und Gott überall eingreift, da ist ganz viel Leidenschaft für Jesus da, da ist man begeistert darüber, Christ zu sein, freut sich über sein neues Leben. Aber mit der Zeit kühlt das alles ab. Und man macht immer noch die Sachen, die man als Christ macht, aber irgendwie entfernt man sich herzensmäßig immer weiter davon. Und ich muss sagen, dass viele von den bittersten Menschen, die ich eigentlich kennengelernt habe, welche gewesen sind, die mit Gott gelebt haben. Ich meine, das ist komisch, das so zugeben zu müssen, aber es ist tatsächlich so. Viele Leute sind eigentlich Christen, machen alles, was man als Christ macht, gehen regelmäßig in Gottesdienst, zahlen ihren Zehnten absolut regelmäßig, putzen die Gemeinde, machen Lobpreis, beten jeden Tag und wir lesen ihre Neukirchener Andachtskalender, Bücher jeden Morgen beim Frühstück und machen irgendwie alles, was jesusmäßig und gut ist, und trotzdem sind sie mit dem Herzen echt nicht dabei und sind total unglückliche Leute. Und es scheint also etwas zu geben, was dafür sorgt, dass man als begeisterter Christ anfängt, aber dass man nachher immer mehr in so ein Pharisäer-Feeling reinkommt, immer mehr so dem Buchstaben des Gesetzes gehorcht und nicht mehr dem Geist dahinter, und dass man Leidenschaft verliert. Finde ich total schaurig. Traurig wollte ich sagen, schaurig finde ich es aber auch. War jetzt neulich mal wieder in einem Forum, in einem christlichen Forum. Normalerweise gehe ich nicht in christliche Foren rein. Roland hat ja mal dieses schöne Bonmot geprägt. Bist du viel in Foren, wirst du in der Hölle schmoren. Und das wollte ich nicht, dass mir das passiert. Und gerade in christlichen Foren ist teilweise so ein krasser, negativer Umgangston, dass ich da echt eigentlich nicht mehr hingehe. Aber jedenfalls war ich jetzt zu Recherchezwecken zufällig mal wieder in einem. Und habe da so einen Menschen kennengelernt, der also sehr krank ist. Er hatte irgend so eine unentspannte Krankheit, also nicht so ein Schnupfen, den man 3 Tage später wieder weg hat, sondern also irgendwie was richtig Schlimmes eigentlich, wo du dran sterben kannst und wo unklar ist, ob da überhaupt Heilungschancen bestehen. Und er suchte jemanden, der für ihn beten will oder der ihm Heilungsseminar empfehlen kann. Und da habe ich mich einfach mal gemeldet, habe gesagt, so hier, ich mache Heilungsseminare und ich bete auch gerne für Kranke und ich bin auch manchmal in deiner Gegend, also er wohnte ziemlich weit weg. Und dann kann ich gerne mal vorbeikommen und für dich beten. Hatte also echt richtig Mitleid mit ihm, als ich das gelesen habe. Hat mir total leid getan, der Typ. Und ich dachte, ey, das kann doch nicht sein. Irgendwie muss man den doch geheilt kriegen oder auf jeden Fall für ihn beten, damit Gott da was machen kann und dass der Typ wieder fit wird. Und dann guckte ich so ein paar Tage später dann nochmal rein. Also ich hatte ihm auch meine E-Mail-Adresse gegeben und dann hat sich nicht gemeldet. Und dann dachte ich, guck nochmal nach, was da ist. Und dann war da mittlerweile eine totale Diskussion über diesen Eintrag, also über mein Angebot. Und jemand meinte, hey, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht so ein Angebot machen. Die Bibel sagt in Jakobus 5, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten rufen und du bist ja nicht Ältester seiner Gemeinde und deswegen kannst du ja nicht hinfahren und beten. Boah. Und ich dachte so, wow. Das war echt so ein kalter Guss. Und auf einmal wusste ich wieder, warum ich nicht so viel in christlichen Foren unterwegs bin, weil das echt nichts Aufbauendes hat. Und ich habe natürlich ihm vergeben und ich habe für ihn gebetet. Ich hoffe, dass Gott ihn echt total mit seinen Segen überschüttet und dass er so viel Übernatürliches in den nächsten Wochen erlebt, dass er gar nicht mehr auf die Idee kommt, solche komischen Posts zu schreiben da. Aber mir ist nochmal aufgefallen, dass es echt möglich ist, mit Jesus zu leben und bibelfest zu sein und all das. Und trotzdem keine Liebe für Menschen zu haben und sogar Leuten noch im Weg stehen, die anderen helfen wollen. Auch im Grunde ist das total krass. Ich meine, da geht jemand zu einem Kranken und will für den beten und dann stellt sich gleich irgendwie so ein frommer Mensch irgendwie in den Weg und sagt so, nee, irgendwie, wir müssen das hier wörtlich nehmen und du musst irgendwie Ältester seiner Gemeinde sein. Und das ist natürlich immer auch tausend andere Stellen außer Acht. Aber ich meine einfach nur mal, so diese Herzenshaltung finde ich total krass. Ich denke, selbst wenn jemand eine völlig andere Theologie hat als ich, irgendwie, dann möchte ich doch für ihn beten, irgendwie, dass sein Dienst gesegnet ist und dass Gott irgendwie ihm begegnet und dass er viel von Gottes Herrlichkeit und Kraft hat und dass vielleicht Gottes Güte ihn dann zur Umkehr bringt und ihn dann auch meine Position irgendwann mal nahe bringt. Aber ich würde nicht versuchen, ihn aufzuhalten. Aber es scheint wirklich möglich zu sein, in Gemeinde zu sein und Bibel zu lesen und ein frommer Mensch zu sein und trotzdem nicht diesen Draht zu Gott zu haben und nicht die Liebe Gottes zu haben. Und das ist dann letzten Endes eigentlich genau das, was in der Bibel die Pharisäer sind. Die Leute, mit denen Jesus am meisten Stress hatte, waren die Leute, die am frommsten ausgesehen haben, an denen man nichts auszusetzen hätte, rein äußerlich. Ich meine, wir schimpfen über die Pharisäer oder ich schimpfe immer über die Pharisäer. Aber letzten Endes, das waren Leute, die haben Bibel ernst genommen, die haben sie richtig studiert, die haben jeden Tag mehrmals gebetet und die haben alles irgendwie gemacht, was sie in Gottes Gesetz und Geboten erkannt haben. Und es waren eigentlich Leute, die sich wirklich bemüht haben, Gott zu gefallen, aber trotzdem sind sie immer zu den falschen Schlüssen gelangt und sind keine Menschen gewesen, bei denen Gott sehr im Leben gewesen wäre. Und das ist so eine Warnung für mich, es ist echt eine Warnung für mich. Dass ich auch mein Leben immer wieder mal irgendwie durchleuchte und mich nach 15 Jahren Christsein einfach fragen muss, wie ist das? Ist meine Leidenschaft irgendwie noch da für Jesus? Oder bin ich jemand, der einen Job macht? Ist Christentum für mich immer noch irgendwie etwas, was mit Beziehung zu Jesus zu tun hat? Ist es bei mir immer noch so, dass ich einfach nur Bock habe, mit meinem Gott zusammen zu sein? Oder bin ich auch jemand, der Sachen macht, weil sie in der Bibel stehen oder weil irgendjemand ihm das gesagt hat? Bin ich jemand, der eine christliche Kultur hat und einfach immer in Gottesdienst geht, weil er das schon seit 15 Jahren gemacht hat? Oder bin ich jemand, für den das noch eine Bedeutung hat und der sagt, hey, Jesus ist mein Leben? Und ich möchte für mich auf keinen Fall dahin kommen, dass ich irgendwann mal aufwache, wahrscheinlich ist ein langer Prozess davor, aber ich möchte nicht irgendwann so einen Moment haben, in dem mir klar wird, ich bin genau wie die Leute gewesen, die immer Streit mit Jesus hatten. Ich bin auch jemand, dem Menschen auf einmal egal geworden sind. Oder ich bin jemand, der nur noch religiöse Pflichten abarbeitet. Oder ich bin jemand, der nur noch so einen religiösen Schein hat, aber der gar keinen jesusmäßigen Kern mehr hat. Das ist etwas, das möchte ich auf keinen Fall, dass es mir passiert. Und ich glaube, dass letzten Endes bei diesen beiden verlorenen Söhnen, dass beide das Gleiche falsch gemacht haben. Es sieht total unterschiedlich aus, was sie gemacht haben. Der eine hat gesoffen und ist im Puff gegangen und wie sagt das Wort Gottes da, also sagt noch nicht mal ich, wirklich die Bibel, sagt, er hat es mit Dirnen durchgebracht. Und der andere war jemand, der total gesetzlich ist und alles irgendwie das macht, was sein Vater ihm sagt. Und trotzdem, glaube ich, war bei beiden das gleiche Prinzip da, das sie zu Fall gebracht hat. Der eine war jemand, der hat sich nur um seine eigenen Bedürfnisse gedreht und hat gesagt, ich will alles jetzt sofort haben und ich will jetzt irgendwie den ganzen Spaß haben und nach mir die Sintflut, ganz egal, irgendwie was noch kommt. Hauptsache, ich habe jetzt meinen Spaß. Und der andere hat sich auch total um sich selber gedreht und um seine Gesetzlichkeit und hat sich überlegt, was kann ich irgendwie noch tun, um meinem Vater zu gefallen? Was muss ich noch tun? Und hat sich darauf gefreut, dass irgendwann mal der große Lohn kommen wird. Hat für sein Leben scheinbar gar nichts erwartet, hat nicht mal sich eine Ziege geben lassen und ein bisschen Party gemacht, sondern hat einfach darauf gewartet, was irgendwann mal kommen wird nach dem Tod, wenn endlich alles besser wird. Aber hatte keinen Spaß mehr im Leben und hatte auch keinen Spaß irgendwie am Leben mit seinem Vater oder mit Gott gehabt. Letzten Endes war es bei beiden das Gleiche. Beide haben sich um sich selber gedreht und haben sich nicht um Gott gedreht. Bei beiden irgendwie waren sie selber im Mittelpunkt ihres Lebens und nichts anderes. Und das ist eine Riesenwarnung für uns, dass es nicht gut ist, sich um sich selber zu drehen. Es ist nicht gut, ein Leben zu führen, indem wir sagen, dass wir alles rausholen wollen, was gut ist und das Maximum an Spaß haben. Und es ist auch nicht gut, in diesem anderen Extrem zu sein und sich um sich selbst zu drehen und zu sagen, hey, meine Gerechtigkeit, das ist das, was zählt. Und ich glaube, dass beide Leben völlig anders verlaufen wären, wenn sie erkannt hätten, wer Gott wirklich ist. Ich glaube, dass der jüngere Sohn, der wäre nie auf den Gedanken wegzugehen, wenn er gesehen hätte, wie was sein Vater für ein guter Typ ist und wie er ihn liebt und wie es möglich ist, mit ihm zusammen zu sein und dass es nichts Besseres gibt, als mit Gott zu sein. Und ich glaube, dass dieser ältere Sohn niemals in seine Gesetzlichkeit reingekommen wäre und niemals so ein bitterer Mensch geworden wäre, wenn er verstanden hätte, wie das Gott nicht einen Angestellten haben wollte, sondern dass Gott einen Sohn haben wollte. Und dass Gott irgendwie nicht jemanden haben wollte, der effektiver sein Reich baut und alle seine Gesetze minutiös einhält und nicht irgendwie zweierlei Stoffarten aufeinander näht, sondern dass Gott irgendwie jemanden haben wollte, der mit dem Herzen dabei ist und der sich einfach von ihm lieben lässt und dann aus dieser Liebe heraus immer noch gute Sachen macht. Aber dass Gott niemals wie jemanden wollte, der nur für ihn arbeitet. Und ich empfinde das so, dass beide Tendenzen eigentlich so bei jedem von uns da sind. Zumindest bei mir so. Also ich will mal ganz ehrlich sein. Auf der einen Seite ist immer so diese Tendenz da, ich will alles haben. Ich will jemand sein, der alles kriegt. Und wenn er was gibt, okay, dann kann das auch mal vorkommen. Aber ich möchte für mich etwas haben. Und auf der anderen Seite ist auch wie diese komische Gesetzlichkeit in mir, die sagt, hey, ich will gerne alles geben und ich weiß ja, am Ende irgendwie, da kriege ich meinen Lohn im Himmel. Irgendwann wird Gott sagen, ei, du guter und frommer Knecht, wie Luther das so schön sagt, komm rein, tritt ein in die Herrlichkeit deines Herrn und alles ist gut. Aber auch wenn ich weiß, dass das in mir drin ist, will ich doch, dass es anders ist. Ich will jemand sein, der Jesus echt liebt. Ich will jemand sein, der so mit Gott lebt, dass er das gibt, was er zu geben hat, aber auch immer wieder auftankt bei Jesus und immer wieder etwas von Jesus bekommt und nicht immer nur etwas gibt. Ich möchte niemand sein, der glaubt, dass er Erfüllung darin kriegt, dass er sich irgendetwas kauft. Ich meine, das weiß jeder von uns. Es funktioniert nicht. Du kannst so viele Sachen haben, wie du willst und trotzdem wirst du nicht glücklich sein. Gerade im Vorgebet hat das einer gesagt, irgendwie auch, hey, die reichsten Leute, wie das sind oft die ärmsten Schweine. Und das stimmt, es macht dich nicht glücklich, dich nur um sich selber zu drehen, es macht dich nicht glücklich, alles zu kriegen für dich, aber es macht dich auch nicht glücklich, alles irgendwie zu geben und keinen Ausgleich bei Gott zu haben und nicht irgendwie immer wieder Zeiten zu haben, in denen du auftankst bei Gott. Und für mich wäre das so, als Pastor wäre das ein totaler Albtraum eigentlich, wenn Jesus-Freaks auch so Pharisäer hervorbringen würden. So Leute, die sich darüber ärgern, dass irgendjemand zum Glauben kommt, der nicht so ist wie sie. Oder Leute, die sich darüber ärgern, dass irgendwie Leute, die gerade mit Jesus angefangen haben zu leben, irgendwie nach 3 Wochen immer noch irgendwie genauso sind wie kurz vor ihrer Bekehrung, nur dass sie jetzt Christen sind. Ich fände es schrecklich, wie wenn wir Leute würden, die sich mit dem Herzen entfernen von Gott und immer nur noch eine religiöse Übung machen. In Jesaja 29 steht das, also schon ein Prophet des Alten Testamentes, und der ist da richtig steil gegangen in seinem 29. Kapitel und redet darüber, dass Israel ein Volk geworden ist, das Gott nur noch mit den Lippen anbetet, aber mit dem Herzen überhaupt nicht mehr dabei ist. Aber das hat Gott damals schon nicht gut gefunden, bei Jesus hat es auch nicht gut gefunden, ich glaube, jetzt findet das immer noch nicht gut. Weil Gott sich nicht danach sehnt, dass Leute da sind, die eine fromme Kultur haben und die richtigen Sachen machen, sondern weil Gott sich danach sehnt, mit Leuten Gemeinschaft zu haben und Menschen zu begegnen. Und ich hatte das total auf dem Herzen, euch das nochmal zu sagen, weil ich einfach gemerkt habe, dass Gott mir das nochmal sagt. Und ich glaube, wenn Gott mir das irgendwie hin und wieder sagen muss, dann wird es wahrscheinlich bei euch auch nicht anders sein, dass wir wissen müssen, dass es möglich ist, in der Gemeinde zu sein und mit Jesus am Start zu sein und doch irgendwie total gesetzlich zu sein und Dinge nur aus religiöser Pflichterfüllung zu machen. Aber dass es auch nicht gut ist, das zu tun. Und ich würde gerne noch, bevor wir gleich hier mit der Anbetung anfangen, würde ich voll gerne noch mit euch beten und würde für Leute beten wollen, die sagen, hey, ich merke, dass ich wie so ein älterer Sohn bin. Ich merke, dass ich genau weiß, was Gott von mir verlangt und ich mache das und ich arbeite für ihn, aber ich merke nicht mehr, dass ich ein Sohn bin oder dass ich eine Tochter Gottes bin und ich habe nicht mehr irgendwie so dieses Gefühl von Gottes Liebe. Ich weiß nicht mehr, wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht mehr genau, ob Gott mich wirklich liebt und mag Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach nur jemand bin, der für ihn arbeitet. Hey, und wenn dir das so geht, dann würde ich voll gerne für dich beten und glaube, dass Gott das ändern möchte und dir nahe sein möchte und dich ganz neu berühren möchte und einfach will, dass du wieder merkst, wie groß seine Liebe zu dir ist und dass er deinen Einsatz schätzt, dass er es gut findet, was du für ihn machst, aber dass er noch lieber möchte, dass du es als Sohn oder als Tochter machst. Ich glaube, wir machen das einfach so. Ich sehe keinen von euch, das ist auch ganz gut. Ich schätze mal, dass man im Zuschauerraum auch nichts sieht. Können wir es mal ganz anonym machen. Ich würde einfach was vorbeten und wenn du sagst, ja, das möchte ich auch, dann kannst du einfach Amen nachher sagen. Das heißt, ja, so viel wie so sei es oder stimmt. Und dann kannst du nachher, wenn du möchtest, im Lobpreis noch nach vorne kommen. Wir haben Leute, die beten. Genau, die Anke betet, die hat so ein Beterschild um. Sonst kannst du sicherlich auch noch den Wolfgang ansprechen oder mich. Und ich bete auch irgendwie gerne für dich, dass da was passiert und dass du wieder voll mit der Liebe Gottes wirst und dass du keine Dienstbeziehung mit Gott hast, sondern dass es so ist, wie es sein sollte. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dafür gestorben bist, dass ich ein Kind meines Vaters sein kann. Ich danke dir dafür, dass dir so viel daran liegt, dass ich meine Beziehung mit Gott haben kann. Und ich danke dir dafür, dass du nicht einen Angestellten suchst, der seinen Lohn wieder reinbringen muss. Ich danke dir auch dafür, dass es nicht darum geht, ein Buch kennenzulernen und eine Beziehung mit dem Buch zu haben. Ich danke dir auch dafür, dass es nicht darum geht, fromme Sachen zu tun, sondern dass es einfach darum geht, eine Beziehung mit dir zu haben. Vater, ich bitte dich, dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du mir deine Liebe nochmal ganz neu zeigst. Dass ich um sowas wie einen zweiten Frühling oder nochmal Erinnerung daran, wie es war, als ich dich kennengelernt habe. Aber ich möchte nicht eine Beziehung mit dir haben, die von Äußerlichkeiten geprägt ist. Ich möchte kein Christ sein, der nur Äußerlichkeiten hat. Nein, ich möchte jemand sein, der wirklich mit dir lebt und der merkt, dass du in seinem Leben bist. Ich möchte mit dir reden, ich möchte dich wahrnehmen, ich möchte dich spüren, deine Veränderung haben und einfach nur wissen, dass ich von dir geliebt bin. In Jesu Namen. Amen. Amen.